Vers.
Podcast mit aktuellen Themen, die uns bewegen und interessanten Menschen, die uns inspirieren.
RevLab. Wir möchten euch ganz herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast «Konvers». Es kann sein, dass es heute wirklich mir im Namen von unserem Podcast alle Ehre macht, weil wir im Vorfeld uns schon mal unterhalten haben über die Themen, die wir gerne besprechen möchten. Und nur schon diese Unterhaltung war relativ konvers. Wir haben gesagt, wir kommen doppelt so häufig, dafür nur halb so lang. Und wenn man nur halb so lange Zeit hat zum Schwätzen, muss man sich gut überlegen, was man schwätzen will und kann nicht einfach, wie wir das bis jetzt zum Teil gemacht haben, so ein bisschen drauf losplaudern, auch wenn wir natürlich immer einigermaßen gewusst haben, was wir besprechen wollen. Und heute haben wir tatsächlich zwei Themen ausgewählt, die uns beschäftigt haben in den letzten zwei Wochen. Das eine ist der mediale Umgang mit einem Pfarrkollegen von uns. Und das andere ist, was haben wir eigentlich bis jetzt schon aus dieser Corona-Krise als Chile, als Pfarrpersonen, als bei den Chile Angestellte gelernt? Ich freue mich, Stefan. Ich bin gespannt.
Ich habe das Gefühl, dass im zweiten Thema mehr Zündstoff drin liegt. Aber das erste ist mir eigentlich ganz wichtig. Weil dort geht es um einen Industriepfarrer aus Basel, wo auf seiner persönlichen Facebook-Seite so etwas wie eine kleine Meditation am Oben geschrieben und veröffentlicht hat. Und er hat dort darüber erzählt, wie er als Kind eigentlich noch, muss man sagen, oder eigentlich so im Anfang zum Jugendlichsein, sich davon beschäftigen mit dem Bonhoeffer, mit dem ganzen Widerstand, den es hat gegen die deutschen Christen im Naziregime. Und wie ihm das jetzt Sorgen macht, zu sehen, wie unkritisch Evangelikale am Trump folgen in den USA und wie er das nicht verstehen kann. Und er hat dann rhetorisch und sehr zugespitzt immer wieder die Frage gestellt, wie viel braucht es denn noch? Also wie viele Tote muss es jetzt noch geben bei Corona? Und was muss noch alles passieren, bis die verstehen, dass das eigentlich ein Tyrann ist und nicht guter Hirt quasi für euch? Er hat das wirklich rhetorisch immer wieder gebracht und das tatsächlich auch in Zusammenhang gestellt mit Überlegungen, was um einen Tyrannenmord geht beim Bonhoeffer. Und das, was ihm nachher passiert ist, das hat mich wirklich schockiert. Weil, also man muss sagen, er hat das, glaube ich, am Oben Karfreitag oder so veröffentlicht und irgendwie 10 Tage später ist das Ganze nachher von der Basler Zeitung aufgegriffen worden, und zwar so unter dem Titel, dass Basler Pfarrer zum Mord am Trump aufrufe, oder?
Also völlig verkürzt, genau wie du sagst. Mich hat die ganze Sache auch extrem schockiert, dass man medial so mit einem Menschen umgeht. Der Post von dem Pfarrer in der Nacht zum Karfreitag hat, finde ich, auch für die Nacht passend. Ich glaube, darum hat er das auch gewählt. Oder der Post war geprägt von sehr viel Ringen. Ringen um, wie kann man mit dieser Figur Trump echt umgehen? Und er hat das verknüpft mit dem Ringen von Bonhoeffer um die Frage nach dem Tyrannenmord, oder? Natürlich kann man sagen, darf man den Vergleich ziehen, wo implizit vielleicht gezogen worden ist, vom Hitler zum Trump. Das ist sicher immer schwierig. Aber in dem Post von dem Pfarrer ist es in meinen Augen um etwas ganz anderes gegangen. Es ist wirklich um das Ringen gegangen, was ist eigentlich auch die christliche, wenn man sich der christlichen Botschaft verpflichtet fühlt oder dem christlichen Glauben verpflichtet fühlt, was heisst das auch fürs Leben in der Welt und fürs eigene Engagement in der Welt? Und das Ringen, das ja der Bonhoeffer auszeichnet und das ihn auch so faszinierend macht, er macht sich ja mit dem Tyrannenmord, wo es natürlich um den Hitler gegangen ist, macht er sich ja sehr schwer. Und genau. Er lässt uns auch an dem Ringen teilhaben. Und das ist ungeheuer faszinierend, weil ich glaube, unser Leben ist im Kleinen wie im Grossen. Es muss gar nicht so etwas schwerwiegend sein, immer wieder mal ein Ringen. Und es gibt nicht einfach eine richtige und eine falsche Antwort. Und das spürt man beim Bonhoeffer sehr gut. Und das hat man eben auch sehr gut in dem Post gespürt von dem von dem Pfarrer, wo das gemacht hat, also das Ringen in dieser Nacht vor Karfreitag mit dieser unmöglichen Figur von Trump und auch dem unmöglichen Machtgebaren von Trump. Und wenn man nur schon überlegt, was in den letzten Tagen wieder von ihm gesagt worden ist, an wirklich gemeingefährlichen Sachen, wie man soll sich Desinfektionsmittel spritzen und so. Also das kann man sich ja gar nicht ausdenken. Patti Basler, die Satirikerin, hat zu Recht gesagt, jetzt ist Satire wirklich tot, weil die Real Satire ist so viel irrwitziger geworden, als Satire jemals sein könnte. Also, dass man sich wirklich kann fragen, wie soll man mit so einem Menschen umgehen, wie einem Trump, der an so einer Schlüsselstelle sitzt, wenn es um Macht geht, um politische Macht geht.
Ich sehe so wie drei Themen, Sibyl, weißt du, was ich dort verbinde? So, die erste Frage ist quasi so, wie geschickt ist der Post und was ist der Inhalt und was ist der Kontext und wie verstehen wir den möglichst gut? Dort, finde ich, können wir uns gerne noch ein bisschen darüber aufhalten. Und dann geht es aber für mich auch mal darum, was ist das eigentlich für ein Verständnis von Journalismus, was so einen Beitrag bringt, 10 Tage nachdem ein Pfarrer in Basel einen Facebook-Post auf seiner eigenen Facebook-Seite gemacht hat. Und an das würde ich gerne dann noch drittens vielleicht die Überlegung anschliessen. Wie siehst du das? Ist eine Pfarrerin, ist ein Pfarrer dermaßen öffentliche Person, dass man kann sagen, ihre Facebook-Posts sind von so einem öffentlichen Interesse, dass man jetzt dort einfach ganz genau muss herschauen als Medienschaffende oder nicht? Und wie grenzen wir das zum Beispiel ab gegenüber Menschen aus Politik und Kultur? Genau. Aber wenn wir bei dem ersten Punkt bleiben, den du angesprochen hast, oder, das hat mich natürlich schon irritiert, weil der Bonhoeffer ist jetzt gerade bekannt für einen, der niemals könnte zu einem Tyrannenmord aufrufen und wo man gerade für das nicht kann instrumentieren, weil er eigentlich nie zu keinem Zeitpunkt behauptet hätte, mit richtig gelegen zu sein. Sondern bei ihm passiert es ja alles als Reflexion darüber, warum bin ich dort dabei gewesen und könnte jetzt nicht sagen, dass ich das ganz sicher nicht nochmal machen würde. Und das ist bei ihm immer unterschieden gewesen von der Frage, ist das jetzt richtig, ist das jetzt wahr, quasi, was ich gemacht habe, sondern passiert schon immer im Bewusstsein drin, ich habe etwas gemacht, was eigentlich nicht geht, oder? Weil du sollst nicht töten.
Auf der anderen Seite. Das sagt der Bonhoeffer ja auch. Er sagt, wir versündigen uns in beiden Fällen. Wir versündigen uns, wenn wir einem Morden weiter zuschauen, und wir versündigen uns aber auch, wenn wir selber zum Mörder werden. Also, er sagt ja da, dass man da eigentlich in einer ausweglosen Situation ist und dann irgendwann muss es vielleicht abwägen, was ist das geringere Übel. Ich glaube, du hast die genau richtige Auslegeordnung gemacht, über das wir reden müssen. Und ich will mich eigentlich auch nicht weiter beim Post aufhalten von dem Pfarrer. Mir ist es mehr darum gegangen, zu sagen, es ist sehr viel Ringen drinnen in dem Post.
Ja, das finde ich gut.
Es ist mitnichten ein Aufruf zu irgendetwas. Das ist einfach, das ist falsch, wenn man das so daraus rausnimmt. Sondern es ist ein Post, der mit einem schwierigen Thema ringt, der ein heisses Eisen anpackt, auf jeden Fall, wo man sprachlich sicher sehr genau muss formulieren, wenn man so etwas macht. Aber das, und da sind wir bei dem zweiten Punkt, den du angesprochen hast, und das ist ja eigentlich über das, was wir reden wollen, und nicht in erster Linie über den Facebook-Post, da kommt ein Journalist von der Basler Zeitung. Ich weiss nicht, wie ich mir das vorstellen muss. Der scrollt zur später Stunde noch durch die Facebook durch, mit dem einzigen Ziel, irgendeinen Post zu finden, wo er kann, ich kann es nicht anders sagen, zu einem völlig tendenziösen Kommentar verwursten, der möglichst viel Empörung generiert und mit einem Titel versehen, wo alle Leute dazu ermutigen, dort drauf zu klicken. Nur das hat der Mensch gemacht. Und was mich daran so unglaublich stört, ist erstens, dass man ohne Rücksprache mit einer Privatperson, das ist dein dritter Punkt, wie fest ist ein Pfarrer, eine Pfarrerin privat und wie fest öffentliche Person, aber es ist ein privater Facebook-Account gewesen von dem Pfarrer. Er nimmt den Post, macht darüber einen Artikel, zwar unter dem Titel «Meinung», und verseht er mit einem Titel, den er genau gewusst hat, das wird unglaublich viel Empörung generieren. Und tut so, ohne Rücksprache, den Mensch, seinen Leserinnen und Leser, wirklich zum Fraß vorwerfen. Ich kann es nicht anders sagen. Der Pfarrer steht am nächsten Morgen auf, weiss von gar nichts und hat in seinem Mailfach einfach mal 100 grauenhafte Hassmails. Und das, finde ich, ist ein Umgang, wir kommen nachher noch auf das journalistische komplett versagen, aber das ist doch einfach ein Umgang unter Menschen, der überhaupt nicht geht.
Ja, das finde ich auch. Oder? Also, eben, ich habe jetzt noch gar nicht viel gesagt zu diesem Post. Ich würde ja sagen, ganz wichtig ist mir, das hat die nachdenkliche Note, die du sagst, es hat auch Flapsigkeiten drin in der Formulierung, die es einem dann einfach machen, so einen Post abzuschießen. Oder? Also, wie viel braucht es denn noch, wo sterben, bis wir erkennen, dass das ein Tyrann ist und so. Und dass man das in diesem Kontext dann könnte sagen, du, das ist aber heikel. Ich glaube, niemand von uns hätte einem Politiker empfohlen, so etwas zu posten. Oder? Also das ist klar. Aber was jetzt passiert ist, dass 10 Tage nach dem Post auf einer privaten Facebook-Seite der Journalist, ich glaube Daniel Wahl ist es, oder, wenn ich es richtig im Kopf habe, kommt. Ja, genau, der Daniel Wahl ist das gewesen. Und Achtung, das ist schon das erste heikle Moment. Als Journalist, der angestellt ist bei der Basler Zeitung, in der Meinungskolumne einen Beitrag schreibt, oder? Und hey, Sibyl, das kann ich mir nur so vorstellen, dass dort einfach eine Redaktionssitzung war. Alle sind so ein bisschen müde gewesen, sie haben noch keinen Beitrag gehabt und dann haben sie gelöselt und er hat das kleinste Lösli gezogen und hat halt nachher noch einen Meinungsbeitrag verfassen. Und ich meine, das ist jetzt wirklich kein Glanzstück an Journalismus, was er dort abgeliefert hat. Das ist nur auf Empörung zugeschrieben. Und dort denke ich halt schon, oder? Es ist gar nie, zu keinem Zeitpunkt darum gegangen, zu verstehen, was ist das für eine Textsorte, die ich vor mir habe, was ist das für ein Mensch, wo du etwas sagen willst, was ist dem sein Anliegen, sondern es ist nur darum gegangen, alles, was er nimmt, so aufzunehmen, dass man es maximal skandalisieren kann. Und dann sage ich einfach, das ist eine Art Journalismus, der wirklich parat ist, über Leichen zu gehen, also dass man quasi sagt, ja, wenn ich jetzt den Skandal aufbeschwören kann, wenn ich einen Titel schreiben kann, der heisst «Basler Pfarrer ruft zum Mord an Trump auf», dann habe ich einfach ein paar hundert Klicks mehr, als wenn ich irgendetwas anderes mache, das einigermaßen anständig und bildend und von Wert wäre. Und dort sage ich, hey, was stellt sich so eine Daniel Wahl vor? Ich meine, das ist eine Existenz, die er aufs Spiel setzt mit dem, hey, da kannst du Schaden nehmen, wenn du so einen Shitstorm über dich musst schauen, oder? Und wieder einmal fällt mir auf, es sind nicht die sozialen Medien, die zu so einer Schlacht führen, die zu so etwas ganz, ganz Hässlichem führen, sondern es ist wie, ich will gar nicht über den Fall reden, aber einfach, wenn wir jetzt an den Spiess-Häglin-Fall denken, der Blick war, der sich unter alles selber genommen hat, ist es jetzt so die Basler Zeitung, die etwas macht mit einer Person, die noch nicht einmal ein politisches Amt hat oder irgendetwas.
Richtig. Das sehe ich auch so. Und was natürlich dann in den sozialen Medien passiert und was ja auch passiert ist auf der Facebook-Seite von dem Pfarrer, der Empörung, sage ich jetzt mal, bis zu Hass, wo ganz bewusst geschürt wird in der eben nicht sozialen Medien, sondern in der Basler Zeitung oder im Blick, der wird natürlich mit Wonne weitergetragen in den sozialen Medien. Genau. Also dort werden eben dann die sozialen Medien zu den asozialen Medien, wenn ich als Basler Zeitung einen Facebook-Post mache, den Artikel verlinke und dort reinschreibe, Basler, ein Pfarrer ruft zum Mord am Trump aus, was wirklich der Titel, man glaubt es nicht, aber was der Titel von der Meinungskolumne war oder von dem Kommentar war, dann weiss ich, jetzt hauen alle, die sich durch so einen Titel triggert fühlen, in Tasten und wir wissen auch, dass es sehr viele Menschen gibt, die sich nicht zu benehmen wissen, im virtuellen Raum sowieso schon nicht. Und es ist auch wieder dort, oder? Du hast vorhin gesagt, es könnte so wirklich Existenzen kaputt gehen. Und das ist so. Und wenn du den Spiess-Häcklin-Fall anschaust, also wenn man die Jolanda Spiess-Häcklin nimmt, dass sie nicht kaputt gegangen ist, das, glaube ich, wissen wir beide nicht, woher sie die Stärke nimmt. Das ist unglaublich, dass sie dem allem standgehalten hat. Weil was über sie übergebrochen ist, das geht auf gar keine Kuhhaut. Und man kann nur hoffen, dass sie dazu rauskommt. Und genau dieser Hass ist jetzt auch, natürlich ist jetzt das nur ein Artikel gewesen, aber der Hass ist mit gleicher Wucht über den Pfarrer gepoldert. Und das kann ihn einerseits seelisch kaputt machen. Wir sind nicht alle haben ein gleiches dickes Fell. Und eine Privatperson, die nicht ein Politikerin oder Politikerfell hat, tüpft das unter Umständen sehr, sehr, sehr stark. Und andererseits kann das auch eine berufliche Existenz kaputt machen. Ich meine, es ist so weit gegangen, dass Menschen aus der Basler Kirche geschrieben haben, den Pfarrer muss man absetzen und sich haben müssen, kirchliche Leitungsträger, sind glaube ich nur Männer gewesen, einschalten. Ich meine, das ist verrückt. Wegen einem Daniel Wahl, der irgendwie, ich kann es nicht anders sagen, sich gerade auf die billigste Art und Weise profilieren und aber irgendwo auch Missbrauch von seiner Gewalt betrifft.
Das ist eben für mich furchtbar. Als ich in der Sekundarschule bin, ich bin Liestli-Zeck. Und wir haben dort so etwas gehabt im Deutschunterricht wie Medienkunde. Und ich weiss es noch, da hat uns der Deutschlehrer gesagt, schau dir mal im Blick, da kannst du eher so ein bisschen auf den Sportteil gehen. Also wenn dort etwas steht von einem Fußballtransfer, dann könnte es sein, dass es einen gibt. Aber sonst nehmt das nicht ganz so ernst. Leset den Text, überlegt euch, was Facts sind und was nicht. Aber die Basler Zeitung ist dann mal noch etwas gewesen, wo man hätte können sagen, okay, das ist Journalismus. Und wenn ich jetzt das anschaue, was hier passiert hat, dann kommt mir ein Beispiel in den Sinn. Ich nehme jetzt auch ein historisches Beispiel und es hat jetzt mal nichts mit Nazis zu tun. Aber so unter Feudalherrschaften hat es so eine ganz, ganz schreckliche Strafe gegeben. Das ist jemand für vogelfrei erklären. Und das, was dort passiert, was der Daniel Wahl macht, oder, ist quasi wie mit der Autorität von einer Zeitung, die doch noch ein gewisses Renommee hat. Ich meine, der Somme hat viel kaputt gemacht, das ist ganz klar, aber es gilt irgendwie noch als Journalismus, wo man Geld zahlt dafür. Erklärt er eigentlich jemanden einfach zum Abschuss frei und dann geht's los, oder? Und an das knüpft quasi meine Frage an. Weißt, ich finde immer, wenn jetzt, ich sage jetzt mal so, wenn der Alain Berset so etwas postet hätte, und nachher baust man das auf und spitzt zu und macht einen ganz scharfen Titel. Dann würde ich sagen, ja gut, okay, das verstand ich irgendwo noch, das ist jetzt ein Typ von öffentlichem Interesse und wenn der so etwas sagt, dann muss er einfach damit rechnen, dass das zitiert wird. Aber wie ist das bei einer Pfarrperson? Und wo macht man Grenzen? Also darf man denn zum Beispiel bei Pfarrpersonen schon und bei Schulleiterinnen aber nicht mehr? Und also, weißt, ich habe irgendwie das Gefühl, gibt es noch so etwas wie eine Privatsphäre im vernünftigen Sinn, wenn wir uns auf sozialen Medien bewegen?
Ja, das ist eine gute Frage, die du stellst. Und ich glaube, ich kann dir nicht einfach so beantworten, übrigens, was du noch sagst, mit dem Vogelfreisein. Man könnte auch die mittelalterliche Strafe an den Pranger stellen, ja, oder? Genau. Also das ist eigentlich das, was passiert ist. Man hat jemanden so an den Pranger gestellt und alle, das war ja glaube ich damals so gewesen, haben dürfen irgendwie dem noch eins schlagen oder etwas anrühren oder so. Ja, ja. Und das ist eigentlich das, was mit dem Pfarrer passiert ist. Weißt, für mich wäre es nur eine andere Vorgehensweise gewesen von dem Daniel Wahl, wenn jetzt der, ich weiß ja nicht, wie der über den Facebook-Post, ob der einfach drüber gestolpert ist oder ob der aktiv gesucht hat. Wenn der zum Beispiel das gelesen hat und denkt hat, was sagt da ein Pfarrer, was der, und hat vielleicht das tatsächlich so gelesen, dass er denkt hätte, der ruft zum Mord am Trump auf, dann erwarte ich von einem Journalist, der sein Handwerk ernst nimmt, dass er den Telefonhörer in die Hand nimmt oder ein Mail schreibt und schreibt, grüezi Herr so und so, ich habe Ihren Facebook-Post gelesen, ich hätte ein paar Fragen an Sie diesbezüglich, würden Sie mir die beantworten, dürfte ich ein Interview mit Ihnen machen, und dann kann er alle kritischen Fragen stellen, dann kann er auch fragen, dann rufen Sie doch zum Mord auf, und dann hat die Person eine Chance, sich zu erklären. Und das ist für mich etwas, wo man dann kann sagen, okay, das eröffnet ja unter Umständen einen konstruktiven Dialog. Aber das, was der Journalist gemacht hat, ist absolut destruktiv und hat null Informationsgehalt. Null Informationsgehalt.
Also, ja, dass man das einfach wirklich nochmal betont, oder? Es gibt quasi kein öffentliches Interesse an dem, was er berichtet, oder? Und weißt, er ist jetzt nicht irgendwie einfach der arme Praktikant, der jetzt noch schnell müssen die blöde Sparte füllen, sondern er ist der Chefreporter, er ist Ressortleiter, oder? Bei der Basler Zeitung. Hey, und dort finde ich irgendwie schon, also, das ist nicht umsonst, dass wir sagen, die Medien sind die vierte Gewalt im Staat, oder? Genau. Aber mit dem müssen sie einfach verdammt nochmal verantwortungsbewusst rumgehen, oder? Und das, was er jetzt hat gemacht, also ich meine, ist ganz klar, Martin hat keine andere Chance mehr gehabt, sich zu entschuldigen nachher für das, oder? Das ist so gewesen. Und dort zurückzuziehen. Aber ich finde, wer wirklich Dreck am Stecken hat und seine ganze Glaubwürdigkeit verloren hat mit dem, ist der Journalist, der solche Seich macht aus dieser Position heraus, wo er ist, oder?
Ist richtig. Und du hast es vorher gesagt, wenn die Medien die vierte Gewalt im Land sind, dann ist das ganz klar Missbrauch von dieser Gewalt gewesen.
Würde ich auch sagen.
Und ich erhoffe mir wirklich, dass die Empörung eben nicht dort ist, was hat der Pfarrer gesagt, geht es dem eigentlich noch, sondern dass passiert, was schreibt der Journalist da? Wie ist der vorgegangen? Genau. Darauf sollte die Empörung zielen.
Das fände ich auch super, das fände ich auch super. Hey Sibyl, das war ein Thema mit viel Engagement von uns beiden, aber auch wenig Kontroverse. Ich habe das Gefühl, wir könnten jetzt noch zum nächsten Thema wechseln, nämlich so quasi, ja, ich würde sagen, es sind eigentlich wie zwei Themen. Oder? Das eine wäre so, dass wir jetzt können sagen, was wir so gelernt haben in dieser Corona-Zeit in unseren Jobs, du als Pfarrerin, ich als kirchlicher Mitarbeiter, und das andere vielleicht auch, dass man muss eine erste Zwischenbilanz ziehen. Was ist denn jetzt der Kirche gut gelungen und was nicht? Magst du anfangen, oder?
Das ist noch schwierig, gell, wenn man so etwas so fast ein bisschen absolut muss beantworten. Nein, ich glaube, was der Kirche wirklich gut gelungen ist und was ich glaube, ist eben auch die Stärke von der Kirche, ist, dass sie in dieser Situation wirklich nahe bei den Menschen ist. Und ich glaube, das ist etwas, wo sie grundsätzlich sein sollte. Sie sollte nahe bei den Menschen sein. Ich habe das ganz grossartig gefunden, in wie kurzer Zeit so viele verschiedene Projekte aufgezogen worden sind, wo es immer darum gegangen ist, wie können wir den Menschen in dieser Situation irgendwie helfen, manchmal ganz konkret, oder eben näher sein in dem Sinn, dass wir signalisieren, hey, wir sind da und sechs nur in Anführungsstrichen, mit unseren Gedanken, mit viele Pfarrerinnen und Pfarrer haben tägliche Inputs gemacht oder so, einfach den Kontakt zu den Menschen kontinuierlich aufrecht erhalten, das finde ich, ist wirklich eine Stärke von der Kirche und ich finde, das hat sie in dieser Zeit auch gezeigt.
Also was mir wirklich aufgefallen ist, ist so, dass es eine seelsorgerlichere Kirche geworden ist. Ich würde so sagen, weißt, vorher hat es auch viele Typen gegeben, die gesagt haben, ja, die Kirche ist total stark, dass sie nahe bei den Leuten ist, und gemeint haben sie damit, dass es auf allen 300 Quadratmetern irgendwo eine Kirche gibt, die einen Gottesdienst macht am Sonntag, oder? Und jetzt würde ich wirklich sagen, da ist einiges aufgebrochen. Also Leute haben einfach Karten machen. Es gibt Gemeinden, dort haben Konfirmandinnen und Konfirmanden Karten gemacht, wo man nachher den Leuten heimgeschickt hat, die jetzt vielleicht eben gerade nicht so online sind oder so. Von euch weiss ich es, aber ich weiss es auch von anderen, dass man wirklich systematisch die Leute abtelefoniert hat, um zu fragen, hey, wie geht's euch, brauche ihr etwas und so. Und das würde ich genauso sagen wie du, das ist eine mega, mega Stärke gewesen. Nach so viel Lob darf ich etwas sagen, wo mir auf den Sack gegangen ist. Ich habe so das Gefühl gehabt, es gibt Pfarrpersonen, die kommen so aus dem Schulterklopfen, aus dem Gegenseitigen gar nicht mehr raus. Also so das Abfeiern von, hey, boah, wie schnell haben wir jetzt die ganzen Online-Gottesdienste auf die Beine gestellt, schon noch krass, hey, und wir haben einfach 400 Klicks und vorher haben wir amigs nur 80 Leute gehabt im Gottesdienst, schon crazy, ja, und so. Und ich so wie denke, ja, ich bin halt ein bisschen skeptischer. Weil ich finde es super, dass die einzelnen Gemeinden wirklich Sachen gemacht haben und ganz viele haben geschnallt, dass sie müssen so reden, dass sie zu einer Person reden, wirklich in eine Kamera schauen und mit jemandem reden, statt dass sie irgendwie in einen leeren oder halb gefüllten Raum hineinschwätzen und so. Das ist alles immer wie besser geworden. Das haben wir echt können sehen. Das habe ich sackstark gefunden. Was mich einfach wirklich gedauert ist, dass wir es nicht geschafft haben, etwas Neues zu entwickeln. Weißt, statt dass man sagt, ja, es gibt einfach Fernsehgottesdienst und wir machen jetzt noch Kurzandachten, dass man wie hätte gesagt, hey, gelingt uns auch etwas, sei jetzt das in der Zürcher Kantonalkirche, noch lieber, wenn wir schweizweit waren, etwas zu machen, das eine neue Form ist, die anstelle von dem, was Gottesdienst ist, Sonntag für Sonntag kommt und richtig gut produziert ist.
Was meinst du mit einer neuen Form? Also kannst du da konkreter werden?
Also für mich hätte das jetzt viel damit zu tun, dass man theologisch überlegt hätte, nicht einfach, was brauchen jetzt Leute, was beschäftigt jetzt die Leute oder so, sondern welche Art von Mitteilung ist jetzt überhaupt gefragt. Geht es jetzt wirklich darum, immer wieder zu sagen, dass auch im Dunkeln noch das Licht brennt und dass man auch dann noch hoffen kann, wenn man traurig ist? Oder wäre es jetzt vielleicht irgendjemand Zeit gewesen, zu sagen, komm, wir reden jetzt mal auch mit den Menschen, die nicht immer schon unsere Angebote besuchen und die das eh schon toll finden und machen vielleicht mal etwas, das mehr so richtig weisheitliche Theologie geht. Also wirklich etwas Lebensweisheitliches, etwas, wo man eine Story erzählt, etwas, wo man sagt, ah, stimmt, Mann, das nehme ich irgendwie mit, egal, ob ich jetzt das mit dem Jesus ähnlich sehe oder nicht. Und solche Sachen habe ich wirklich ganz, ganz, ganz wenig gesehen, muss ich sagen.
Okay, also ich versuche mal so für mich eine Auslegeordnung zu machen bei dem, was du jetzt gesagt hast, weil Gerade das, zum Beispiel, wo du gesagt hast, mit dem Abtelefonieren oder mit dem Kartenschreiben, oder? Das ist genau ein Punkt, wo wir Menschen jetzt erreicht haben, also das rede ich jetzt aus der konkreten Arbeitserfahrung heraus, die wir sonst nicht erreichen. Also ich habe ganz viele Leute am Telefon gehabt, die mir gesagt haben, sie läutet mir an. Ja. Ja, wissen Sie, ich bin halt schon seit Jahren nicht mehr in der Kirche gewesen, ausser vielleicht mal an einer Beerdigung oder so. Ich bin halt nicht, also die haben sich verwundert gewesen, dass wir ihnen anläutet, weil wenn sie doch nicht in die Kirche gehen, und in die Kirche gehen, heisst immer in Sonntagsgottesdienst.
Ja, genau.
Wenn man dann übrigens mit diesen Leuten länger geredet hat und dann hast du dann rausgekommen, dass sie doch immer wieder in die Kirche gehen, aber vielleicht ist es irgendein kultureller Anlass oder ein Konzert und auch all das ist Kirche. Also, da haben wir doch den Kontakt, denke ich, hergestellt zu den sogenannten Distanzierten, wie sie
amig heissen. Ich bin mega froh, dass du das sagst, weil das finde ich, das ist wirklich das, was hammermäßig gelungen ist jetzt, ja, würde ich auch sagen.
Oder ich mache dir ein anderes Beispiel. Wir haben eine Kinderkirche und ein Singen mit den Kleinsten, das online ist, wo jetzt online geht. Und ich bin angesprochen worden von Müttern, die ich per Zufall beim Spazieren getroffen habe, und Väter natürlich, und man miteinander ins Gespräch kam. Und irgendwann hat man es davon gehabt, was schafft man denn eigentlich? Und dann habe ich gesagt, ich bin Pfarrerin. Und dann haben sie gesagt, aha, ja, sie wissen eben nichts. Und einfach sind wir so auf die kirchlichen Angebote gekommen. Und sie haben mich nachher auf die Idee gebracht, ob man nicht könnte das online stellen. Weil dann nachher könnten sie das, das würden sie gerne mit ihren Kindern anschauen. Und ich habe dort auch wieder gemerkt, die Online-Angebote sind auch ein niederschwelliges die Menschen an die Kirche anführen. Es gibt, aus was für Gründen auch immer, immer noch Leute, die so ein bisschen wie dass eine Hürde ist, in die Kirche zu gehen. Sechs wegen dem Zeitpunkt, wo die kirchlichen Angebote stattfinden. Sechs, weil sie wie keinen Bezug haben, zum in die Kirche zu gehen. Und wenn das online auf YouTube zum Beispiel ist, wo man ja gewohnt ist heute, dass man auf YouTube etwas anschaut, kann die Kirche auch plötzlich zeigen, hey, habt ihr gesehen, wir haben die Angebote. Und vielleicht tut jemand von denen, der die digital dann besucht hat, sage ich jetzt, kommt dann auch im realen Leben wieder. Also ja. Auch dort, denke ich, sind die digitalen Angebote eine Chance, die Distanzierten zu erreichen. Das sieht man ja an den Klicks, weil, sind wir ehrlich, 500 Leute haben wir selten in den Gottesdiensten in Kirchberg, hätten gar keinen Platz. Oder?
Also, weißt du, das
aber du hast ja noch etwas anderes angesprochen.
Weil ich ja viele Leute kenne, die jetzt so Sachen ausprobiert haben. Oder? Ich habe wirklich in viele Formate reingeschaltet und ich habe nachher so wie das Gefühl gehabt, aber wenn ich jetzt nicht mühsam und beladen bin und fest Angst habe vor dem, was jetzt gerade ist, dann ist das irgendwie nicht so meine Community. Also,
okay, aber das ist ja dann wie eine inhaltliche Kritik.
Aber das meine ich, das meine ich, oder? Ja. Das eine ist quasi
die Form, da finde ich,
dort haben ganz viel schnell umgeschweift, oder?
Ja.
Und das, was ich jetzt aber noch hätte gebraucht, neben dem, ist, dass wir auch Leute haben, die dort etwas machen, die nicht das Gefühl haben, sie müssen mich beruhigen oder gut zu mir schauen oder mir irgendwie Mut oder Hoffnung machen, sondern wo mir etwas inspirierend sagen, wo vielleicht gerade mal nichts mit dem ganzen Corona-Scheiß zu tun hat.
Ja. Und also das gebe so ich dir zu 100%
recht. Weißt, wenn so, es gibt doch irgendwie den Spruch, wenn du einen Hammer hast, ist jedes Problem ein Nagel, oder? Und dort habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl gehabt, wir sind alle so drauf getrimmt, dass wir irgendwie wollen, Hoffnung weitergeben, dass wir Mut machen, dass wir trösten und so. Dass wir irgendwie wie haben das Gefühl gehabt, oh shit, die ganze Welt ist am Leiden. Aber vielleicht wäre es gerade mal eine Chance gewesen, etwas zu bringen, das nicht alle schon machen. Und vielleicht auch in einem anderen Ton.
Ja, okay. Also, weißt, ich komme da vielleicht noch auf das nachher, wo du gesagt hast, du hättest dir erhofft, irgendwie schweizweit oder so. Das fände ich noch spannend, darüber zu reden. Beim Inhaltlichen, da gehe ich total mit dir einig. Also, ich meine auch, ich glaube schon, dass im ersten Schock, wo wirklich ein Schock war, es auch eine gewisse Ermutigung gebraucht hat. Ich meine auch, dass wir grundsätzlich weg müssen von dem Pastoralen, wo du jetzt ansprichst. Also von dieser pastoralen Sprache. Ich selber bin hochallergisch.
Eben, ich merke auch, ich vertrage es einfach nicht mehr.
Ich vertrage das pastorale Reden nicht. Ich vertrage auch in einem Gottesdienst nicht, wenn die Mitteilungen im gleichen Tonfall und in der gleichen Art und Weise von Reden vorgetragen werden wie in ein Gebet. Also weißt du, so, einfach wenn man so eben der pastorale, manchmal fast so
ich Singsang denke immer, oder ich das Salbungsvolle, so das ist schrecklich. Ich denke immer, wenn wir so würden reden in einer Bar, dann wären wir noch alle Singles im Fall. Oder? Weil die, dann würden die denken, Jesus, was ist los mit euch? Oder?
oder irgendwo versorgt in einer Institution. Ja. Nein, also ich meine wirklich auch, dass mir unbedingt der Erich Flücke hat recht gehabt, oder die Kirche verrecht an ihrer Sprache. Ja. Also das glaube ich wirklich auch. Ich muss dir aber auch sagen, dass ich jetzt nicht nur so pastoral-salbungs-Zeug gehört habe, sondern dass ich auch sehr viel gutes Zeug gehört habe. Jetzt kannst du sagen, ich denke uns und uns von der Pfarrschaft auf die Schulter klopfen. Ich finde wirklich, dass ich vieles gesehen habe, wo ich eben sehr nahe auch von der Sprache her bei den Menschen empfunden habe. Aber ich gebe dir komplett recht, die Kirche soll komplett weg von dieser pastoralen Sprache. Das ist schrecklich, absolut schrecklich. Ich weiss nicht, wer das gerne hört. Das meine ich auch. Wir müssen wirklich auch da wieder näher zu den Menschen. Also der Zwingli hat es schon gesagt, oder? Redet so, wie die Leute am Stammtisch reden. Dann verstehen sie euch auch. Übrigens gehört zu dem salbungsvollen Reden auch das Benutzen von theologischen Floskeln, die auch kein Mensch mehr hören will, wenn sie nicht übersetzt werden. Und ich gebe dir auch recht, dass wir jetzt wieder müssen ein bisschen aus dieser Lähmung rauskommen und aus dem «Ui, es ist alles ganz schlimm» und «Jesus Gott» und so. Und vielleicht auch in der Kirche ein Stück Normalität machen. Also ein Gottesdienst, wo jetzt mal das Coronavirus nicht vorkommt, oder? Sondern wo wirklich eine theologische Auseinandersetzung mit einem Text ist oder so und da auch ein Stück Normalität bringen. Das finde ich auch. Ja. Aber du hast mich neugierig gemacht mit dem schweizweite Projekt.
Also gut,
das war auch etwas, das legen wir jetzt offen, wo wir nämlich uns im Vorfeld eben, ich habe vorhin gesagt, kontrovers unterhalten haben.
Ja, wir haben es richtig gestritten, oder? Also schau, mein Ding ist so das, ich finde, es gibt wie drei verschiedene Arten, was man so machen kann, wenn man jetzt an schweizweit denkt. Das eine ist das, was gewissen Freikirchen fantastisch gelungen ist, das sind so quasi ihre Gottesdienste ins Mediale übersetzen. Da würde ich dir recht geben, das braucht es von uns nicht. Oder da können wir wirklich sagen, hey, unsere normalen Gottesdienste haben wir gut inszeniert im Fernsehen und so. Das ist okay. Nachher gibt es so das andere, das ist so die zivil-religiöse Schiene. Weißt du, so quasi, der Godi Locher zündet ein Kerzchen an mit irgendeinem Katholik und sie schauen bedeutungsschwanger in die Luft und versuchen irgendwie Hoffnung auszustrahlen, oder? Das brauche ich auch nicht. Das ist irgendwie, das ist mir hure peinlich, oder?
Nein, also ich glaube, das braucht gar niemand.
Und das, was mir jetzt quasi gefehlt hat, oder? Ja, genau. Also das, was mir jetzt gefehlt hätte bei dem Ganzen, wäre gewesen, dass man wie hätte gesagt, hey, heute macht Kirchengemeinde. Ich mache jetzt nur ein Beispiel. Gell? In Neuenburg liest zum Beispiel den Bibeltext. Eine in Schaffhausen hat irgendwie etwas, was sie als Musikstück machen. Und jemand in Basel macht ein kurzes persönliches Statement. Und jemand aus Zürich zum Beispiel spricht ein Segen oder ein Fürbitte oder irgendwie so etwas. Und dass man quasi wie hätte können zeigen, weißt, wie bunt und unterschiedlich und was es für Stil gibt. Und vielleicht quasi jetzt gerade in dieser Zeit, wo man ja manchmal ein bisschen vereinzelt ist oder so, eine Idee hätte ich können geben von dem, wie gross das Mega-Filialnetz ist, das wir haben und wie viel das dort zusammengehören. Weißt du, solche Sachen hätte ich mir irgendwie erhofft.
Also das, was du mir jetzt schilderst, hast du mir vorher nicht geschildert in unserem Vorgespräch.
Ganz vollkommen!
Also, ja, das stimmt natürlich nicht. Das finde ich eine wunderbare Idee. Also über so etwas, da kann ich nur dir völlig beipflichten. Wir haben uns gestritten darüber, braucht es die digitalen Gottesdienste in den Gemeinden? Und wir haben auch ein bisschen das unterschiedlich gewichtet, wie wichtig eben das vor Ort ist, das eigene Kirchengebäude gesehen und die eigene Pfarrperson gesehen und so. Und da sind wir uns vielleicht nicht so ganz einig gewesen. Das Projekt, das du jetzt schilderisch, finde ich hochspannend. Ich denke, ich würde der reformierten Kirche ein wunderbares Gesicht in der Öffentlichkeit geben. Ich finde aber, es würde die digitalen Gottesdienste vor Ort nicht ersetzen. Das heißt, es wäre ein Projekt mehr noch dazu an, wo aber ganz toll wäre. Also,
ja,
aber gell, das auf
ich glaube, dort, wo wir uns nicht richtig verstanden haben, weißt, beim anderen Thema Sibylle, ist mehr so, dass ich würde sagen, ich habe doch gar nichts dagegen, wenn Kirchengemeinden jetzt Gottesdienst machen und ins Netz stellen. Wieso auch? Also, wer wäre ich, um dagegen zu sein? Ich meine nur mit dem, wie ich teile die Hoffnung nicht und ich würde auch jede Wette annehmen, wenn wir es messen können, dass das nachher etwas ist, was irgendwie Leute wieder stärker an die Kirche bindet oder was macht, dass andere Menschen wieder Mitglieder werden oder irgend so etwas. Weil ich glaube, damit es mir wichtig ist, meine Pfarrperson quasi zu hören oder zu sehen, muss ich schon in einer relativ festen Beziehung zu dieser Kirchengemeinde oder zu dieser Pfarrperson stehen. Oder ich muss dort getauft worden sein und sehe dann den Taufstein wieder. Weißt, oder solche Sachen, das leuchtet mir an. Für mich und für viele aus meinem Umfeld ist das einfach nicht mehr die Realität, wo sie drin leben, oder? Und dort habe ich manchmal das Gefühl gehabt, dass Diskussionen, die ich auf Facebook verfolgt habe oder mit Leuten hatte, wie die Realität gar nicht auf dem Schirm haben.
Mhm. Ja, das glaube ich, dass wir da auch zum Teil so ein bisschen betriebsblind sind. Das kann gut sein. Ich glaube, es ist trotzdem nicht zu unterschätzen. Das ist wie das Beispiel, das ich dir erzählt habe mit den Eltern, die ich getroffen habe und die gemerkt haben, ah was, da gibt es das Angebot, aha. Ich bin jetzt nicht sicher, ob die am Samstag in die Kinderkirche kommen werden. Ich bin aber recht sicher, dass die das online schauen. Es war sogar ihre Idee gewesen, dass man das doch könnte online stellen. Das würden sie, wären sie in dem Moment sogar froh. Sie hätten so ein Programm,
wo
sie könnten schauen. Und
das finde ich ja super.
Und so könnte man auch jemanden wieder anführen. Und dann ist es natürlich etwas anderes. Sehst du etwas, das in deinem Ort stattfindet, auch wenn du vielleicht nur für 3 Jahre dort lebst, oder? Und sagst, weißt du was, da mache ich jetzt mit, weil es eben, da hat es zum Beispiel andere Eltern oder so. Oder ich bin alleinstehend und ich bin froh, wenn ich dort mal noch jemanden sehe, weil das Soziale spielt da immer eine Rolle. Und das ist wie für mich ein anderer Auftrag, den wir dort haben, wie bei so einem wirklich tolles Projekt, das du vorgeschlagen hast, wo es mehr um so ein Sichtbarmachen von der reformierten Kirche geht und für wie divers sie ist und für was sie einsteht und so, sind für mich 2 verschiedene Sachen, die ich finde, ergänzt sich wunderbar, aber das eine ersetzt das andere nicht.
Gut, also ich sehe, wir können ja ganz freundlich miteinander schwätzen, wenn der oben später wird, das ist ja herrlich. Ich muss jetzt dann langsam mal meine Kinder ins Bett bringen und möchte aber gar nicht mit dem aufhören, sondern eigentlich euch fragen, was ihr darüber denkt, was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Vielleicht arbeitest du irgendwo in einer Gemeinde und ihr habt alles Mögliche auf die Beine gestellt, um etwas zu organisieren. Das nimmt uns Wunder, aber es nimmt mich auch Wunder und das nimmt mich ganz besonders Wunder. Von denen, die jetzt würden sagen, ja, also mehr als 4-mal im Jahr schaffe ich es nicht in einen Gottesdienst. Also wenn du zu denen gehörst, dann bitte, bitte, bitte schreib, wie hast du Kirche jetzt in der Corona-Zeit erlebt? Was hat dir gefallen? Wo bist du enttäuscht? Und was hättest du vielleicht anders gemacht? Sibylle und ich werden beide alles lesen. Die können jetzt entweder an contact@reflab.ch schicken oder die findet uns auf Twitter, Instagram und sogar immer noch auf Facebook. Und dann freue ich mich, euch wieder in 2 Wochen zu hören, die vor allem Sibylle. Und jetzt ganz einen schönen Tag und uns einen guten Abend. Ciao zusammen.
Tschüss miteinander. RefLab.